Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med Sibylle Freund.
Ernährung ist immer wieder Thema hier bei Medizin für Mitdenker. Und heute geht es mal so in die Richtung der pflanzlichen Öle. Ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der macht Rapsöl so im Nebenerwerb und hat dann davon geschwärmt, ja, mit welcher hohen Qualität man das machen kann. Und es einen großen Unterschied zur Industriefertigung gibt.
Ja.
So. Und was hast du mitgebracht?
Sehr gut. Ja, das ist das, glaube ich, das größte Problem an diesen pflanzlichen Ölen, die man so herstellt. Also sie müssen gut gemacht sein. Ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Das ist überhaupt für alle Öle ganz wichtig. Auch für Olivenöl zum Beispiel ist ja nun auch ein pflanzliches Öl, was ein sehr hochwertiges pflanzliches Öl ist. Aber da wird auch viel gepanscht. Also man muss wirklich gucken, dass man ein gutes, ein richtig hochwertiges Öl bekommt und dass das Bioqualität ist. Ich kaufe zum Beispiel mein Bioöl, mein Olivenöl bei Erzeugern direkt, ja, in Italien oder Spanien oder so bei kleinen Erzeugern, wo ich mit großer Wahrscheinlichkeit weiß, dass das alles in Ordnung ist und es schmeckt auch entsprechend richtig lecker. Es gibt ja Olivenöl zum Beispiel, das schmeckt sehr bitter oder komisch. Man muss also Olivenöl, finde ich, zum Beispiel immer so essen können, dass wenn man Brot isst, dass man sich ein Stück Weißbrot nimmt und das eintunken kann und den Geschmack genießt. Also so muss Olivenöl schmecken zum Beispiel, ne?
Der Geschmack, glaube ich, ist so das Entscheidende. Da kann man wirklich viele Dinge schon selbst merken, ob man da etwas Gutes hat oder nicht.
Ja, wahrscheinlich. Und das andere Öl, was uns echt wirklich viel Probleme macht im Moment ist oder häufiger Probleme macht, ist das Sonnenblumenöl. Die Sonnenblumenkerne sind gar kein Problem, die kann man ruhig essen, das ist alles super. Aber wenn man Sonnenblumenöl hoch erhitzt, dann entstehen sogenannte Transfettsäuren. Und diese Transfettsäuren lagern sich in der Zelle ab und die kriegt man ganz schwer wieder raus. Also manche behaupten, das dauert 2 Jahre, bis sie wieder raus sind. Ich weiß nicht, ob man die überhaupt wieder rauskriegt oder ob es nicht auch schneller geht. Ich kann das nicht wirklich genauestens beurteilen. Ich weiß nur, dass diese Transfettsäuren gebildet werden. Und dass man deshalb dieses konventionelle Sonnenblumenöl echt vermeiden sollte. Im Gegensatz zu Sonnenblumenöl, was man eben von einer Ölmühle bekommt, wo man weiß, die pressen das Öl unter Kühlung. Also das Problem ist nämlich, wenn du das presst, allein ungekühlt, also und das heißt kalt gepresst, das ist ja dann kalt gepresst, aber du kühlst es nicht aktiv, dann erhöht sich die Temperatur des Sonnenblumenöls während der Pressung auf über 100 Grad. Und das ist natürlich blöd, einfach nur durch den Druck. Und deshalb muss die Presse gekühlt sein. Und das ist mega wichtig. Darauf muss man dann schon mal achten.
Und jetzt haben wir so ein bisschen ein Problem bei verarbeiteten Lebensmitteln. Da steht dann Sonnenblumenöl drauf. Aber wir haben ja gar keine Vorstellung, was das ist.
Ja, genau. Und du kannst nicht nachvollziehen, wo es herkommt, wie es gepresst wurde. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass wenn das Sonnenblumenöl für irgendwas verwendet wird, zum Beispiel für Mayonnaise, da ist ja ganz viel Sonnenblumenöl drin. Und es wird auch sehr häufig gegessen, Sonnenblumenöl. Also gerade von Leuten, die jetzt nicht so ganz bewusst essen, die kaufen sich dann gern ein Sandwich, da ist dann zum Beispiel wieder Mayonnaise drin. Oder auch, wo haben sie das auch drin? In Chips, da wird ja schon geworben mit der Sonnenblume drauf, ja, dass das in Sonnenblumenöl, dass die Chips in Sonnenblumenöl hergestellt wurden. Und da wird es natürlich besonders erhitzt bei der Herstellung von Chips, wie auch bei der Herstellung von Pommes. Ja, also es gibt auch Pommeshersteller im Ausland, in Belgien zum Beispiel, nehmen die ganz andere Fette. Die nehmen nicht das Sonnenblumenöl und scheinbar schmeckt man das auch. Aber also da muss man wirklich drauf achten. Das ist mir so ein bisschen ein Anliegen mit dem Sonnenblumenöl, dass man da ein bisschen Fokus drauf hat. Und was man auch noch bedenken sollte, es gibt ja auch Leute, die ernähren sich sehr gesund eigentlich, achten sehr drauf, wie sie sich ernähren. Und die verwenden häufig Hafermilch oder Mandelmilch oder so. Und da ist häufig übrigens auch Sonnenblumenöl drin. Also das wäre auch noch eine Stelle, wo man gucken könnte.
Jetzt haben wir ja gerade das Problem von Menschen, die vor allen Dingen sich vegan oder vegetarisch ernähren. Und wenn du da so auf die Produkte schaust, ist Sonnenblumenöl tatsächlich eine sehr beliebte Zutat.
Ja, genau. Ich wollte mir letztens auch einen Brotaufstrich kaufen und habe mal das Regal durchsucht und da ist überall Sonnenblumenöl drin. Und da ist natürlich das Problem, wenn wir so nicht direkt nur das Sonnenblumenöl kaufen, wo wir dann sehen, wo es herkommt, dass die Hersteller natürlich ein Sonnenblumenöl nehmen wollen, sehr wahrscheinlich, das will ich denen einfach mal ganz frech unterstellen, was billig ist, ne? Warum soll ich ein teures Sonnenblumenöl kaufen und mein Produkt teurer machen und da weniger Gewinn haben? Also ja, das ist natürlich auch ein sehr wichtiger Faktor. Und das Problem ist eben, diese Transfettsäuren, die machen oxidativen Stress in der Zelle. Also da geht die Lipidperoxidation hoch, das oxidierte LDL. Wer das beides schon mal hat messen lassen, eventuell in der Praxis, weiß auch, wovon ich rede. Dieser Zellstress, der geht hoch natürlich, weil die kleinen Peroxisomen, die sind normalerweise dafür da in der Zelle, das sind so kleine Organellen, die bauen diese Fette ab und transportieren die dann, also sie werden dann wieder raustransportiert. Die können diese großen Barren, die entstehen, diese Fettsäurebarren, das ist wie so riesige Dinger, die in der Zelle liegen, die können die Peroxisomen gar nicht abbauen. Ja, und dann liegen die da drinnen rum und machen der Zelle eben diesen Stress. Und das macht dann wiederum Entzündungen und das macht wiederum chronische Erkrankungen. Also einfach auch mal zu erklären, was macht denn eigentlich dieses Sonnenblumenöl mit uns, ne, wenn wir das essen?
Ja, jetzt bringe ich noch was Negatives. Tatsächlich findest du es natürlich in der Gastronomie auch ganz häufig, weil wenn an so einem Abend literweise Fett verbraucht wird, nimmt man das Günstigste.
Ja, das ist natürlich noch so ein Problem. Genau. Also natürlich sollte man genießen, wenn man essen geht. Dann muss man das einfach mal vergessen oder segnen, wie wir immer so gerne sagen. Wir segnen das Essen. Das wird schon gut hergestellt worden sein. Aber zu Hause kann man ja drauf achten. Man kann ja zu Hause drauf achten und dann tut man sich auf jeden Fall was Gutes, wenn man auf gut hergestelltes Sonnenblumenöl achtet, wenn man überhaupt Sonnenblumenöl nehmen will. Weil zum Braten kannst du es ja auch vergessen, ne? Weil dann wird es ja auch über 100 Grad erhitzt. Wofür will ich dann noch Sonnenblumenöl? Vielleicht für einen Salat oder sowas. Aber da ist Olivenöl wirklich gesünder, ist wirklich die bessere Alternative. Wenn man jetzt zu Hause ist, kann man ja schon mal darauf achten, dass man eben diese Produkte nicht unbedingt kauft oder isst, in denen so viel Sonnenblumenöl drin ist. Zum Beispiel gibt es, kann man auch googeln, Mayonnaise, die ist sehr lecker. Also ich habe jetzt gerade eine im Kühlschrank stehen, weil ich esse wirklich gerne ein Brot mit Mayonnaise und Tomaten und Salz drauf. Und da gibt es so eine Mayonnaise, die ist aus Olivenöl hergestellt mit Ei. Also das geht, das gibt es. Und die schmeckt richtig lecker, die ist nicht bitter oder irgendwas. Es gibt da also leckere Möglichkeiten. Und wenn man die sucht und dann sich was Leckeres zu essen macht, dann kann man das Ganze doch auch schon wieder ganz positiv sehen.
Medizin für Mitdenker. Der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.